Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Vom Unberührbaren zum Milliardär. Einen unglaublichen sozialen Aufstieg also legt Virendra hin. So heißt einer der Hauptfiguren aus dem neuen Roman des indischen Autors Pankaj Mishra. Warum Virendra die Verletzungen seines Herkunftslebens trotzdem nie los wird und welche inneren Widersprüche die indische Gesellschaft prägen, davon erzählt der Roman Goldschakal. Und gleich ist Pankaj Mishra damit bei uns zu Gast. Schreiben, während die Welt geschieht. Ein schönes Motto, das Lena Gorelick für das neue, das erste Literaturfestival Stuttgart ausgesucht hat. Die Schriftstellerin hat die Veranstaltung kuratiert und viele Gäste aus der ganzen Welt und aus der Nachbarschaft eingeladen. Die Eröffnung hat ein echter Literaturstar zum Glänzen gebracht. Chimamanda Ngozi Adichie hat eine Rede gehalten und Silke Arning war dabei.
Standing Ovations und Jubelrufe für eine Autorin. Chimamanda Ngozi Adichie betritt die Bühne. Das Outfit, ein echter Hingucker. Eine weit ausgestellte grüne Trägerhose mit ausgestanzten kreisrunden Löchern am Bein, dazu getigerte Sandalen. Sie ist eben auch ein Popstar. Sie sei jetzt zum zweiten Mal in Stuttgart, beginnt sie ihre Rede. An die Details könne sie sich nicht mehr erinnern, nur daran, dass sie es nicht gemocht habe.
This is my second time in Stuttgart. I was here many years ago. I don't remember the details, but I remember not liking it.
And doch ein Freund aus Stuttgart habe ihr gesagt, die Stadt sei wunderschön geworden. Darum sei sie jetzt hier, um es selbst herauszufinden.
And told me how wonderful Stuttgart has become. And so I thought I would come and find out.
Es ist ein erstaunlicher Abend, aus vielen Gründen. Der Auftakt dieses ersten Stuttgarter Literaturfestivals findet in der Liederhalle statt. Der Saal mit 752 Plätzen ist voll besetzt, um jeden Stuhl wird heftig gefeilscht. Ebenso das Publikum. Auffällig viele People of Color, viele junge Frauen, intellektuelle Hipster mit Dutt, dann wieder die Gruppe Klassische Kulturgemeinschaft, alte und junge Feministinnen. Ein Hauch von Happening-Stimmung liegt in der Luft, die selbst der Altherrencharme von Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper nicht trüben kann.
Wir haben uns zur Eröffnung des ersten Stuttgarter Literaturfestivals im Mozartsaal unserer Liederhalle versammelt. Mozarts bekanntestes Werk ist die Zauberflöte. Mozarts Zauberflöte passt ganz besonders gut zu Chimamanda Ngozi Adichie, da von ihr und von ihrem literarischen Werk ein Zauber ausgeht.
Ein Satz, der viele irritierte Blicke und verwundert belustigtes Raunen erntet. Aber der Saal gibt sich gnädig, bereit, alle Reden auf sich zu nehmen in Erwartung großer, einschneidender, nachhallender Sätze, wie sie Chimamanda Ngozi Adichie mit der Forderung »We should all be feminists« der Welt entgegengeschleudert hat. Doch daraus wird nichts. Adichie, die mit der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel über Frauen und Macht diskutiert hat, gibt sich an diesem Abend erstaunlich unspektakulär. Sie erzählt von ihrem Aufwachsen als Tochter eines Universitätsprofessors, vom behüteten, abgeschiedenen Leben auf einem Unicampus in Nigeria und davon, dass die Familie in das ehemalige Wohnhaus des nigerianischen Schriftstellers Chinua Achebe gezogen sei. Wir erfahren, wie und wann das Schreiben zu ihr gekommen ist. Es habe sie ausgesucht, sagt sie, und beschreibt eine Erinnerung aus ihrer Kindheit.
I have this memory from childhood. I'm sitting in the back seat of my
mother. Ich sitze auf dem Rücksitz des Autos meiner Mutter, schaue aus dem Fenster und verspüre plötzlich einen intensiven Anfall von Melancholie. Denn was ich durch das Fenster sehe, sind Geschichten. So viele Geschichten, die darauf warten, erzählt zu werden. Und ich weiß, dass ich sie nicht mehr erzählen kann. Schreiben, während die Welt geschieht. Das Motto dieses ersten Stuttgarter Literaturfestivals will zeigen, Schreiben vollzieht sich nicht im Vakuum. Es wird Augenzeuge schöner und hässlicher, trauriger und hoffnungmachender Momente. In den nächsten Tagen werden uns die Autorinnen und Autoren in ihren Werken zeigen, was in der Welt um uns herum geschieht, betont die Kuratorin des Festivals Lena Gorelick.
Die uns an das erinnern, was wir vergessen haben, an jene, die ungesehen bleiben, daran, dass es immer eine andere Perspektive als die gibt, die wir kennen, Gesellschaften, Ereignisse und Menschen zu betrachten, daran, dass wir verwickelt sind in dieser Welt.
Und so schimmert gegen Ende dieses Eröffnungsabends dann doch noch die kämpferische Seite von Chimamanda Ngozi Adichie durch. Sie erzählt von ihrem offenen Brief an US-Präsident Joe Biden, in dem sie die Wahlen in Nigeria Ende Februar kritisiert hat. Sie spricht von Manipulation und Unstimmigkeiten. Das Schreiben gebe ihr eine Plattform zum Reden. In einer Welt, die so sehr danach strebe, selbst die jüngste Geschichte zu leugnen, sei es wichtig geworden zu erzählen, was passiert ist.
Telling the story of what happened has become important in a world so eager.
Ich habe es geschrieben, um Zeugnis abzulegen. Ich wollte Zeugnis ablegen, weil ich es kann. Und weil ich es kann, glaube ich, dass ich es muss.
Chimamanda Ngozi Adichie hat das erste Stuttgarter Literaturfestival eröffnet und gleich heute Abend geht's weiter mit einer weiteren interessanten Autorin, der schottischen Schriftstellerin A.L. Kennedy. Und am Wochenende gibt's dann Blütenrausch, den Frühlingsmarkt der unabhängigen Verlage. Lange Zeit hat er keinen Roman veröffentlicht, der indische Autor Pankaj Mishra, sondern vor allem essayistische Werke. 2014 wurde er dafür auch mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet für sein Buch Aus den Ruinen des Empires. Pankaj Mishra reflektiert in seinem Werk häufig die Frage, wie der Westen weiten Teilen der Welt den wirtschaftlichen Aufstieg versperrt. Und es geht ihm auch um den Erfolg nationalistischer Politik, auch in seiner Heimat Indien. Jetzt hat Pankaj Mishra wieder einen Roman veröffentlicht. Goldschakal ist der deutsche Titel und wir sind jetzt mit ihm verbunden. Herzlich willkommen, Pankaj Mishra. Welcome, Mr. Mishra.
Thank you.
Nach 20 Jahren haben Sie jetzt wieder einen Roman veröffentlicht. Was hat Sie dazu gebracht? Was war der Anlass, dass Sie quasi vom politischen Essay zum Roman zurückgekommen sind?
Well, I think it was partly the realization that I had come to the end of a certain kind of political writing.
Nun, mir ist irgendwann klar geworden, dass ich in meinen Sachbüchern, auch in meinen Essays, auch in meinen Artikeln, wenn ich Analysen geschrieben habe, an ein gewisses Ende gekommen war. Dass es notwendig war, dass ich gewisse Themen, die ich in diesen Essays und auch in den Büchern, die ich veröffentlicht hatte in den letzten Jahren, dass ich diese Themen anders wieder aufgreifen wollte. Was meine ich mit den Themen? Zum Beispiel, was passiert, wenn eine Nation plötzlich sehr reich und sehr mächtig wird und welchen Einfluss hat das plötzlich auf die Bewohner dieses Landes, auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen, zum Beispiel zwischen Männern und Frauen, Ehemännern und Ehefrauen, zwischen Vätern und ihren Kindern, aber auch innerhalb einer Familie, zwischen Geschwistern. Und was machen diese sozialen Veränderungen sozusagen mit den Menschen? Und welchen Impact hat das letztendlich auch auf das Leben? Und all diese Fragen, die ich mir in meinen politischen Essays, zum Beispiel über Indien und über China, gestellt hatte, die wollte ich nun anders wieder aufgreifen.
In countries like India and China over a very long period in my political essays.
Wenn wir mal in Ihren Roman reinschauen, da steht ja im Mittelpunkt der Erzähler Arun, der wächst im Indien der 80er Jahre auf und er schafft es dann an eine Elite-Uni, wo er und zwei Freunde, die wie er selbst auch aus unteren sozialen Schichten kommen, sehr stark schikaniert und sexuell gedemütigt werden von ihren Kommilitonen. Was ist das für ein Klima? Wie muss man sich das vorstellen, dass die drei da geraten?
Well, I think, you know, India has been transformed very radically.
Indien hat sich wirklich sehr stark verändert in den letzten 30 Jahren. Ich würde sogar sagen, das ist eine sehr radikale Veränderung, auch eine soziale Veränderung. Die hat einigen eben auch aus unteren gesellschaftlichen Schichten einen enormen Aufstieg ermöglicht, der fast unvorstellbar schien bis dahin. Und die Figuren in meinem Roman, die tauchen plötzlich in dieses moderne Indien ein mit all seinen Verheißungen, mit all seinen Möglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, mit Ruhm, mit Sex. Und das verwirrt sie und das entwurzelt sie auch in einer gewissen Weise, macht sie auch richtungslos. Und ich habe in meinem nicht-fiktionalen Werk, habe ich öfter darauf hingewiesen, was macht das mit in einem Turbokapitalismus mit Schichten, die diese Möglichkeiten des Aufstiegs nicht haben und diese Möglichkeit, sich so zu bereichern und dass sie sich dann oft eben sehr autoritären Herrschern unterwerfen oder andienen oder sich von ihnen beeinflussen lassen. Was ich allerdings in diesen Sachbüchern eigentlich nicht wirklich beleuchtet hatte, war, was passiert mit diesen erfolgreichen Aufsteigern, also die, die es geschafft haben, den Profiteuren, die in diesem globalen Kapitalismus aufgestiegen sind, wie zum Beispiel Indien.
I think one way of understanding what has happened in India is to compare the last two decades in India.
Ich möchte vielleicht noch was hinzufügen. Ich sehe da durchaus zu dem, was in den letzten 20 Jahren in Indien geschehen ist, eine Analogie zu den Jahren der Weimarer Republik. Also in beiden Epochen gab es enorme soziale Veränderungen. Es gab auch plötzlich viel mehr politische Freiheiten, auch wirtschaftliche Freiheiten für all jene, denen das bisher nicht zugänglich war. Gleichzeitig gab es viel mehr Ungleichheit, es gab eine Wirtschaftskrise und einen enormen Fortschritt, aber eben auch sehr viele Rückschritte. Und am Ende dieser Epochen ist es dann Demagogen gelungen, die Macht an sich zu reißen. Und das waren sehr, sehr komplexe Zusammenhänge und das muss man auch komplex reflektieren. Das heißt, die Frage ist, was passiert in einer Demokratie oder in einer Gesellschaft, die sich demokratisch entwickelt, wo die Freiheit sich auch explosionsartig plötzlich ausbreitet, aber gleichzeitig die Ungleichheit auch enorm
zunimmt. Rising inequality.
Jetzt sind ja zwei der drei Hauptfiguren sehr erfolgreich. Der eine wird ein gefeierter Autor, der andere, Virendra heißt er, der stammt sogar aus der Klasse der Unberührbaren und der ist so ein Finanzgenie und wird zu einem Milliardär. Was macht das mit ihm? Bei uns gab es jetzt auch eine Reihe von Romanen, die so diese soziale Aufstiegsfrage behandelt haben und da ging es auch immer um dieses Gefühl, dass man trotzdem nie dieses Gefühl los wird, nicht dazu zu gehören. Wie ist das bei diesen Figuren, bei ihren?
Well, I think it's very difficult even for someone as successful as Virendra.
Nun, gerade dieser Virendra, für den bleibt es eine sehr schwierige Situation, weil die Verletzung, die er eingesteckt hat, die kann er nicht so einfach abstreifen. Und in Indien gibt es immer noch sehr viele Menschen mit Vorurteilen und auf der einen Seite, auf der anderen Seite Menschen, die sich nach wie vor verletzt fühlen, die immer noch beleidigt sind durch all das, was sie erlebt haben, weil sie beispielsweise angeblich der falschen Kaste angehören. Und diese Verletzung, auch diese psychischen Verletzungen, die jemand wie Virendra erlitten hat, da kommt er nicht drüber hinweg. Das bleibt in ihm. Er kommt von diesen Erinnerungen einfach nicht los. Und er mag noch so viel Erfolg haben. Dieser Erfolg reicht einfach nicht aus, dass er vielleicht so ein ganz gefestigter Mensch wird. Er bleibt irgendwie gestört. Und das, was er durchgemacht hat, auch die Gewalt, die er erlebt hat, diese Verletzungen bleiben eben in ihm. Und das ist etwas, gerade auch diese psychischen Verletzungen, was bei vielen eben trotzdem bleibt, obwohl sie diesen sozialen Aufstieg erlebt haben.
Incredibly undermined by the whole process of this social mobility.
Ihr Erzähler Arun, der geht ja anders mit diesem Bildungsaufstieg um. Er zieht sich zurück in ein Dorf im Himalaya. Und warum entscheidet er sich für diese Art von intellektuellem Eskapismus? Was verkörpert er da für eine Haltung?
Well, I think there are a lot of people in India who find themselves overwhelmed.
Viele Menschen in Indien sind einfach nur überwältigt von dieser modernen Welt, auch von diesen Verlockungen. Und sie ziehen sich zurück in einer Form oder der anderen, entweder körperlich oder auch innerlich, geistig. Einige werden sehr, sehr religiös, andere plötzlich sehr konservativ. Und andere wiederum, die verstecken sich einfach. Und dieses Phänomen, das fasziniert mich, weil das in Indien schon auch verbreitet ist und weil man da auch aufschaut, während das ja im Westen eigentlich überhaupt nicht mehr stattfindet, obwohl ja zum Beispiel die Fiktion und die Romane des 19. Jahrhunderts mit solchen Figuren durchaus durchdrungen sind. Aber Arun ist eben der Erzähler, der alles, was in dieser modernen Welt geschieht, aus einer gewissen Distanz beobachtet. Diese verrückte moderne Welt, die er auch nicht mehr versteht, an der er auch nicht mehr teilhaben möchte, weil wie er es versucht hat, an dieser Welt teilzuhaben, da hatte er das Gefühl des Verlustes, war damals bei ihm noch sehr, sehr viel stärker vorhanden.
Participate in that modern world, how much more lost he feels.
Wie viel von Ihnen selbst steckt denn in Arun? Denn der geht ja auch nach England, kommt dann wieder zurück in diese Himalaya-Region, in der Sie auch aufgewachsen sind. Wie viele eigene Erfahrungen haben Sie da reingepackt?
Well, a novel is always an opportunity to play with
Und der Roman erlaubt einem ja auch immer, ist auch immer die Gelegenheit dafür, mit alternativen Ichs zu spielen. Und wenn man sich an diese Frage stellt, wer hätte ich eigentlich auch noch werden können mit dem, was ich bin? Und dieses potenzielle Ich ist natürlich Arun in einer gewissen Weise, weil natürlich spielt man gewisse Sachen in seinem Kopf durch. Was wäre geschehen, wenn ich nicht in eine andere Richtung gegangen wäre? Und das ist eben die Freiheit, die einem der Roman bietet, dass man damit experimentieren kann mit diesen verschiedensten Möglichkeiten, die es eigentlich auch noch gegeben hätte. Und insofern hat das was mit einem zu tun, aber es ist keine Biografie eines selbst. Also der ist natürlich nicht so, wie ich es bin, aber diese Welt von Arun ist eine Welt, die ich kenne.
But not making them like you in their responses to the world.
Jetzt ist ja dieser ganze Roman eigentlich wie ein Brief, den der Erzähler an seine Geliebte, an Alia, schreibt. Das ist eine ganz starke, schillernde Frauenfigur, eine reiche Erbin und auch Intellektuelle. Sie schreibt auch und sie schwebt irgendwie so über diesen ganzen Klassengegensätzen. Ist sie eine Ausnahmefigur oder auch irgendwie typisch für die indische Oberschicht?
Not just in India, but in different countries in Asia and Africa.
Nicht nur in Indien, sondern auch in vielen anderen asiatischen und afrikanischen Ländern hat sich eine herrschende Klasse herausgebildet, die unfassbar privilegiert ist und mächtig, sehr viel privilegierter und mächtiger als, sagen wir mal, eine ähnliche Upper Middle Class im Westen oder in den USA, weil einfach die Unterschiede in einem Land wie Indien innerhalb der verschiedensten sozialen Schichten einfach viel, viel größer sind. Also wenn man in einem asiatischen Land wie Indien privilegiert ist, dann ist man viel mehr privilegiert und viel, viel mächtiger. Und das ist eine Entwicklung, die es in den letzten 20 Jahren während der Globalisierung gegeben hat, wo eben diese herrschende Klasse noch viel, viel mehr Möglichkeiten bekommen hat. Natürlich auch intellektuelle Möglichkeiten, auch wirtschaftliche Aufstiegsmöglichkeiten und immer mächtiger geworden ist. Und Alia ist eben Teil dieser Elite. Und sie verkörpert etwas, was sowohl in Indien, aber auch in der Welt, da schwebt sie wirklich drüber. Das ist etwas, was sie beherrscht, den Umgang. Was mir dabei wichtig war an so einer Figur ist, dass wenn diese Art von asiatischen oder afrikanischen Privilegierten nach Europa kommen, dann werden sie in Europa eigentlich immer nur als Teil einer Minderheit angesehen. Und eben oft als Opfer des Kolonialismus, als Opfer des Kapitalismus oder auch Opfer des Rassismus gesehen. Aber einige von diesen Privilegierten aus Asien und aus Afrika, die sind keine Opfer, sondern die sind eben so privilegiert und so reich und so mächtig, dass sie sich dieses Schweben über den sozialen Klassen auch leisten können. Und sie haben wirklich alle Möglichkeiten und sie haben diese Möglichkeiten auch immer ausgenutzt für sich selbst.
Deploying, using all the opportunities of personal advancement that comes in their way.
Also ihr Roman ist auf jeden Fall eine starke Auseinandersetzung mit den Klassenfragen. Die New York Times hat auch geschrieben, das sei eine Social Novel. Sehen Sie sich da auch selbst in einer literarischen Tradition? Denn es geht ja auch viel um Literatur in diesem Buch. Sehen Sie sich da in der Nachfolge von Charles Dickens und anderen Autoren?
Yes, I mean, I think I don't see myself as particularly close to a writer like Charles Dickens.
Ja, in gewisser Weise schon, obwohl ich jetzt keine große Nähe zu Charles Dickens spüre. Da gäbe es andere europäische Autoren, die mir näher sind, beispielsweise Thomas Mann oder Gustave Flaubert, psychologische Realisten, die sowohl die soziale Komponente beschrieben haben, das aber wieder kombiniert haben, auch mit dem Innenleben ihrer Figuren, aber eben diese sozialen Konflikte nicht außen vor gelassen haben und welchen Einfluss natürlich soziale Konflikte auch auf Individualismus ausüben. In der Tradition sehe ich mich dann eher als in so einer modernistischen Tradition oder auch der amerikanischen Tradition, in der soziale Fragen ja nun wirklich keine besonders starke Rolle gespielt haben.
Than to say the American tradition, which really again is not very interested in social problems or social pathologies.
Es heißt ja immer, Indien und natürlich auch China würden in Zukunft die Welt dominieren. Aber wenn man Ihren Roman liest, Pankaj Mishra, dann bekommt man eher den Eindruck, dass die indische Gesellschaft an ihren Widersprüchen scheitern könnte. Wie sehen Sie das? Wie schauen Sie in die Zukunft?
Well, I think there is a sense of paranoia in Western Europe
Ich glaube, da gibt es eine echte Paranoia im Westen und auch in den USA, wenn es um den Aufstieg Chinas geht in erster Linie. Den Aufstieg Indiens, den nimmt man irgendwie anders wahr, weil man hält Indien nach wie vor für einen Alliierten und für eine Demokratie, obwohl das teilweise schon überhaupt nicht mehr der Fall ist. Aber man hat da wirklich eine sehr schräge Vision, auch eine Vision, die unscharf ist, wenn es gerade um die chinesische Gesellschaft geht, die wirklich sehr empfindlich auch in Bedrängnis geraten ist durch eine alternde Bevölkerung, dadurch, dass die herrschende kommunistische Partei doktrinär ist und dass es einen wirtschaftlichen Abschwung gibt. Und das sind solche massiven Probleme, die kann China so schnell nicht lösen. Und dadurch wird China auf absehbare Zeit jetzt auch nicht so dominant sein, wie man das im Westen teilweise befürchtet. Und Indien ist in gewisser Weise sogar noch gefährdeter als Staat, weil die Demokratie in Gefahr geraten ist, weil die persönlichen und zivilen Freiheiten in Gefahr geraten sind, weil sich wirklich Probleme wie Armut und Hunger massiv in den Vordergrund drängen. Und insofern, wenn man ganz realistisch auf diese Staaten im Westen gucken würde und nicht sich zur Geiseln der eigenen Angst und der eigenen Paranoia machen würde, dann würde man sehen, dass vielleicht die westliche Dominanz, wie sie immer in den letzten Jahren geherrscht hat, ein bisschen in Gefahr geraten ist, was aber bei weitem nicht heißt, dass man jetzt Angst haben müsste, dass China oder Indien in Zukunft den Westen dominieren würden.
Pankaj Mishra, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you so much talking to us.
Thank you, Andrea. Thank you. Thanks a lot.
Und auch ein großes Dankeschön an unseren Übersetzer Jörg Taschmann. Und der Roman Goldschakal ist in einer Übersetzung von Jan Wilm beim S. Fischer Verlag erschienen. Das Buch hat 416 Seiten und kostet 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Was es heißt, jeden Pfennig umdrehen zu müssen, nicht ordentlich heizen und essen zu können. Davon erzählen seit einiger Zeit wieder mehr Autorinnen und Autoren. Denn Armut und sozialer Aufstieg sind Themen in vielen, vor allem autofiktionalen Romanen. Auch in Grit Krügers Roman Tunnel fehlt offenbar das Geld an allen Ecken und Enden. Manuela Reichert hat das Buch gelesen. Wie ist denn die Ausgangslage in dieser Geschichte?
Das ist eine alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter und das Geld in der Tat reicht vorne und hinten nicht. Aber, das muss man gleich vorweg sagen, es handelt sich nicht um autofiktionale Literatur, sondern es ist eine sehr ungewöhnliche Geschichte, die hier erzählt wird. Also alles beginnt schon mal so, dass man ein bisschen nachdenkt, was lese ich da jetzt eigentlich gerade? Also eine Frau liegt in der Badewanne um sich herum, wie man das sich so dann ausmalen kann. Ganz viele Kerzen, dann schmeißt sie die ins Wasser und imaginiert sich irgendwie als Kämpferin. Und sie ist davon überzeugt, dass sie eine ist. Und dann gibt's so einen Bruch, weil nämlich das Kind ruft, Mama. Und dann ist vorbei mit Kämpferin und Badewanne. Und dann kommt die Realität zurück. Und es ist sehr kalt in der Wohnung, weil sie nicht genug Geld hat, um die Heizung reparieren zu lassen, und auf dem Amt gibt's kein Formular dafür, damit man das eintragen kann und man da unterstützt wird. Der Hausverwalter kümmert sich nicht darum. Also das ist so die Ausgangssituation.
Und wie geht's dann weiter? Dabei wird's ja nicht bleiben.
Nee, dabei bleibt es nicht. Und das Interessante wirklich an diesem Roman, was mich sehr fasziniert hat, eben, das ist nicht so eine realistische, es ist alles ganz schrecklich in dem Leben der Protagonistin und ihrer Tochter Geschichte ist, sondern sie macht ganz viele so literarische Versuche im Grunde. Also erzählt wird aus vier Perspektiven. Dieser Frau, Mascha heißt sie, des Kindes und ihres Freundes, also des Freundes der Mutter und dann eines alten Mannes. Und dann gibt es so eingeschoben, zum Beispiel wie so einen griechischen Chor auf dem Amt. Ja, die Stimmen, die man quasi hört von den Sachbearbeiterinnen, die dann irgendwie sagen, was machen wir denn mit der jungen Herdmann und alleinerziehende Mutter und kann die das überhaupt und so. Also sie versucht eine Menge literarischer Formen dafür zu finden, um das zu beschreiben. Und es geht dann so weiter, dass sie eine Stelle annehmen muss in einem Altersheim, wozu sie eigentlich keine Lust hat, weil sie hat eben größere und andere Pläne. Aber sie geht dahin und sagt sich eben immer, gut, bis ich 3000 Euro zusammen habe, mache ich das jetzt hier. Und dann merkt sie aber, sie ist dafür sehr begabt. Also sie ist in diesem Altersheim, kommt mit den alten Leuten unheimlich gut zurecht. Und dann zieht sie da richtig ein. Das darf sie auch, weil es sind Ferien und in ihrer Wohnung ist es kalt und sie zieht mit ihrer Tochter da ein. Aber nicht nur das, sondern der Freund, der hier eben auch eine Rolle spielt, auch eine Erzählstimme ist, auch ein Mann, der in prekären Verhältnissen lebt und nicht genau weiß, wie es weitergehen wird, der zieht da auch ein, ohne dass es jemand merkt und ist dann quasi so ein Geist, der durch dieses Altersheim geht. Und die alten Leute freuen sich.
Ich wollte gerade sagen, das klingt ja fast so ein bisschen fantastisch, dass da alle ins Altersheim ziehen und eben bei dem Freund es keiner merkt. Wie geht das denn?
Naja, er zieht immer von einem Raum in den anderen und wir haben ja bekanntlich den Pflegenotstand. Also so viel Personal gibt es nicht, dass nun irgendwie immer mitbekommen würde, wo die Leute eigentlich gerade wohnen und welche Zimmer geputzt werden müssen. Die sind beschäftigt damit, die alten Leute zu pflegen, die gepflegt werden müssen. Und dann gibt es eben diesen alten Mann, der da auch eine Rolle spielt, auch eine sehr berührende Geschichte, finde ich. Die Tochter kommt zu Besuch und man merkt, dass da natürlich gar nichts geht. Also die Tochter will irgendwie freundlich sein und ihren Vater besuchen und mit ihm noch irgendwas machen. Und er findet diese Freundlichkeit und dieses Mal, ich komme mal vorbei, so grauenvoll. Und er will eigentlich ein anderes Leben. Und dann passiert eben etwas, was dem Roman den Titel gibt, weil dieser alte Mann sucht nach irgendwas anderem. Und er fängt an, einen Tunnel tief im Keller zu graben. Und dieser Tunnel spielt dann eine große Rolle. Und die Protagonistin, jene Mascha, entdeckt ihn dabei. Und dann gibt es so eine Freundschaft und eine Arbeitsgemeinschaft, wenn man so will, zwischen dieser jungen Pflegerin, die da jetzt ist, und diesem Mann. Und sie graben beide den Tunnel. Und am Ende gibt es dann auch eine Überraschung. Man weiß nicht genau, wie es eigentlich ausgeht. Ist es eigentlich ein trauriges Ende oder eines, was in die Weite geht? Also das ist ein sehr, finde ich, genau beobachtender Roman, was die Figuren angeht und was ihre innere Verfasstheit angeht und was es bedeutet, nicht kein Geld zu haben, also mit dem Kind irgendwie ins Schwimmbad zu gehen und sich heimlich da irgendwie an der Kasse vorbeizuschlängeln. Und dann sagt das Kind aber, Mama, wir müssen doch noch bezahlen, ganz schlecht, weil das Kind ist so anders als die Mutter und keine Kriegerin und hat Angst im Dunkeln. Aber auch dieses Kind wird in ihren Befindlichkeiten, dieses Mädchen wird sehr genau beschrieben. Und das ist wirklich ein ungewöhnlicher Roman, der sich sehr abhebt, so von der Debütliteratur, sage ich mal so.
Und offenbar ja mehrere Romane in einem, also oder mehrere Geschichten und viele Formen. Wie liest sich das denn? So kommt man da rein? Also identifiziert man sich dann trotzdem mit einzelnen Figuren oder ist das ein anderes Leseerlebnis?
Ich glaube, Identifikation ist nicht das. Also man braucht einen Moment, weil wie gesagt, sie hat eben auch sie versucht sozusagen unterschiedliche literarische Töne. Aber man ist sehr gebannt von diesen vier Figuren, um die es da geht und fragt sich natürlich auch immer, wie geht das eigentlich aus? Wie kriegt sie das hin mit diesem Tunnel, der da gegraben wird unter diesem Altersheim? Und was passiert dann? Und da gibt es dann auch so ein Spannungselement und die Figuren, die Menschen, die da im Zentrum stehen, kommen einem sehr nahe, trotz der literarischen, sehr unterschiedlichen Formen, die sie benutzt. Also ich finde es 89 ist die Autorin geboren, Grit Krüger. Ich finde es wirklich ein sehr lesenswertes und ungewöhnliches Buch.
Manuela Reichert war das über Grit Krügers Roman Tunnel, erschienen beim Kanon Verlag. 221 Seiten hat das Buch und es kostet 23 Euro.
Neue Krimis.
Wer noch keine Pläne fürs Wochenende hat, ein Blick auf unsere Krimi-Bestenliste reicht, um spannenden Lesestoff für Wochen zu finden. Neu eingestiegen ist da John Brownlow, der normalerweise Drehbücher schreibt, unter anderem für die Fernsehserie Fleming. In der geht es um das Leben von James-Bond-Erfinder Ian Fleming. Und von da aus ist es ja auch gar nicht so weit zu John Brownlows Krimi-Debüt 17. Denn da geht es um das Duell zweier Auftragskiller, die mit ihrer Lizenz zum Töten relativ großzügig umgehen. Unser Krimi-Experte Thomas Wörtje verrät, warum er sich mit diesem Roman so köstlich amüsiert hat.
Neue Krimis.
17, so heißt der Debütroman des britisch-kanadischen Drehbuchautors John Brownlow. Und ich werde jetzt gleich erzählen, warum das ein Phänomen ist, dieser Roman. 17, das ist die Hauptfigur ohne Namen, der ist Auftragskiller, der arbeitet für eine Auftragskilleragentur, ist der Topmann der Branche. Es gab 16 vor ihm, jetzt ist er on top. Sein Vorgänger 16 ist verschwunden, angeblich tot. Und jetzt gerät 17 aber in Ranküne und in eine Manipulation, die darauf rausläuft, dass der amerikanische Geheimdienst unbedingt einen Krieg mit dem Iran anzetteln muss und aus komplizierten Gründen muss 16 von 17 gefunden und ausgeschaltet werden. Und jetzt beginnt ein lustiges Duell zwischen dem älteren Killer namens 16 und dem neuen Killer namens 17. Wer ist der Beste? Ein Phänomen ist der Roman, habe ich vorhin ja gesagt, weil man kennt alles. Es gibt überhaupt nichts, was einem überrascht. Also die beiden Killer im Duell kennen wir aus Western. Wir kennen den schurkischen Auftraggeber, der die Leute reinlegt. Wir kennen alle möglichen Standardsituationen von Explosionen, Prügeleien, Bombenwerfen, Fallenstellen, pausenlos Showdowns, die dann aber trotzdem immer in letzter Sekunde noch gestoppt werden, weil wir müssen ja aufs richtige Showdown warten. Also das kennen wir von Geoffrey Households Rogue Mail von 1937 bis heute eigentlich, bis zu James Grady, bis zu Aidan Troon, bis zu Brian Freeman. Ich könnte jetzt noch Stunden weiter erzählen. Aber, und das ist natürlich das Geniale an dem Buch, es funktioniert. Das funktioniert augenzwinkernd, das hat einen guten Humor, das hat eine gute Erzählhaltung, also mit einer direkten Ansprache an den Leser, so einen schnottrig-zynischen Tonfall, der aber nicht wirklich böse ist. Wir haben Cliffhanger, jede Menge, und wir haben Zeitsprünge und Perspektivwechsel. Wir erfahren ein bisschen Background von dem Killer, der natürlich selbst als Kind Gewalt ausgesetzt war, jetzt übt er Gewalt aus. Alles dieses kennen wir und alles dieses ist so genial zusammengeschraubt, dass man wirklich quiekt vor Vergnügen und sich freut. Und ich wüsste keine bessere Sommerlektüre.
Thomas Wörthier ist also komplett begeistert von John Brownlow's 17. Übersetzt hat das Buch aus dem Englischen Stefan Lux und erschienen ist es beim Rowohlt Verlag für 13 Euro und auf unserer Krimi-Bestenliste für den Mai auf Platz 6. Die ganze Liste übrigens, die finden Sie auch auf unserer Website und wenn Sie Fragen zu den Krimis haben, schreiben Sie uns an krimi@deutschlandradio.de.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Clara und ich sitze gerade in der Sonne vom Germanischen Nationalmuseum. Und ich lese gerade Shantaram von Gregory Roberts. Da geht es um einen Mann, der in Australien aus dem Gefängnis ausbricht und dann nach Indien flüchtet und dort dann ganz viele Abenteuer erlebt. Und das ist sehr spannend, das Buch. Da bin ich drauf gekommen, weil ich selber in Indien war und da habe ich auch das Buch gelesen und ich lese gerade praktisch am zweiten Teil. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, das zu lesen. Man braucht ein bisschen langen Atem, es ist sehr dick, das Buch. Gerade vielleicht für Menschen, die viel reisen oder so. Es ist auf jeden Fall gut geschildert. Ja, Abenteuer auf jeden Fall.
In Nürnberg liest Clara den Roman Shantaram von Gregory David Roberts, übersetzt von Sibylle Schmidt und erschienen als Taschenbuch mit 1088 Seiten im Goldmann Verlag für 14 Euro.